Apostelgeschichte 9, 1 bis 31. Die Bekehrung des Saulus. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der Herr einkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehen werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinem Namen von Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkommst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die dessen Namen anrufen und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt, und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria, und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns ein so treuer und gnädiger Gott bist. Wir dürfen dein Wort haben und wir beten, dass du das Reden und das Hören deines Wortes doch segnest. Amen. Wir sind ja auf unserer Reise durch die Apostelgeschichte und kommen heute eben zu Kapitel 9, wo es gemäß dem Thema, das ihr auch auf der Webseite findet, um die Bekehrung des Saulus von Tarsus geht. Kapitel 9, die Verse 1 bis 31. Wir haben ja, falls ihr euch erinnern könnt, gesehen, dass man dieses Buch in drei Teile einteilen kann. In Kapitel 1, Vers 8 heißt es, da spricht Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Und dieser Vers gibt uns gewissermaßen die Gliederung dieses Buches. Die Kapitel 1 bis Kapitel 7, da geht es um Jerusalem. In Kapitel 8 bis Kapitel 12 geht es um ganz Judäa und Samaria. Und ab Kapitel 13 bis zum Ende des Buches, bis ans Ende der Welt, und dafür steht stellvertretend dann Rom, wo Paulus am Ende dieses Buches in dieser Gewahrsam ja gelebt hat. Und wir sind wie, man könnte sagen, in gewisser Hinsicht auf einer Art Reise, oder wir folgen diesem Reisebericht des Lukas. Und worum geht es in diesem Reisebericht? Es geht letztlich um das große Heil Gottes, um die große Errettung, die nun anfängt, diese Erde ausgehend von Jerusalem zu durchziehen. Diese Botschaft allein in Christus, allein aus Gnade, allein aus Glaube und letztlich auch allein aus dem Worte und das fünfte noch von den sogenannten fünf Solis der Reformation, allein zur Ehre Gottes. Und in Kapitel 9 lernen wir die Person kennen, die ab diesem Zeitpunkt, noch, es kommt noch was dazwischen, aber dann ab gewissen Kapiteln, ab Kapitel eben 13 dann, der Hauptüberbringer dieser Heilsbotschaft sein wird. Natürlich wissen wir, wer das ist. Das ist, damals war er noch, hatte den Namen Saulus gehabt. Es ist Paulus. Und wenn wir damals Zeitzeugen gewesen wären, dann wären wir wahrscheinlich, wie die damaligen Menschen, völlig überrascht gewesen über diese Wahl Gottes für sein Werkzeug. Paulus wäre wohl nach unserer Beurteilung und Ermessen die letzte Person gewesen, von der wir erwartet hätten, dass Gott sie zu diesem besonderen Dienst, zu dieser besonderen Verantwortung vorbereitet und auserwählt. Gerade wenn wir etwas zurückblicken in die Kapitel davor, wo wir das Wüten und Schnauben, wie es heißt, des Saulus gesehen haben, nach der Hinrichtung des Stephanus. Und deshalb mein erster Punkt ist in den ersten neun Versen, gerettet trotz des früheren Lebens. Saulus wuchs in der Stadt Tarsus auf, das ist in der heutigen Türkei. Es war eine Handelsstadt und eine Hauptstadt, die Hauptstadt dieser Provinz Zilizien, nicht Sizilien, sondern Zilizien. Sauls Familie war jüdisch. Er war, wie er selber sagt, ein Hebräer von Hebräern. Und am Tag seiner Beschneidung erhielt er einen Doppelnamen, Saulus und Paulus. Saulus, das heißt der Erbetene, und Paulus, das heißt der Kleine. Wahrscheinlich hat Saulus mit fünf Jahren zuerst mal das Alte Testament gelesen. Und mit dem Alter von 6 Jahren wurde er, nach der Gewohnheit der Juden, von einem Rabbiner unterrichtet, damit er sich in dieses Gesetz vertiefen konnte, dann war er wahrscheinlich von seinem 13. bis 16. Lebensjahr in Jerusalem, um zu den Füßen eines angesehenen Gesetzeslehrers, dem Rabbi Gamaliel, zu lernen. Das sagt er selber in Kapitel 22, Vers 3 unseres Buches. Und Paulus beschreibt dann sein vergangenes Leben im Philipperbrief Kapitel 3 folgendermaßen: Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist, untadelig erfunden. Und irgendwann in dieser Zeit, wo er in Jerusalem war, wahrscheinlich zu den Füßen des Gamaliel, begegnete Saulus Anhängern dieses Weges, wie das in unseren Versen auch gekennzeichnet oder bezeichnet wird. Juden, die glaubten, dass Jesus Christus der Messias war und ist und dass er von den Toten auferstanden ist und dass er zum Himmel aufgefahren ist. Und das war für Saulus und die Pharisäer war dies eine wirkliche Gotteslästerung, eine Blasphemie, die eigentlich der Todesstrafe würdig war. Und vielleicht war auch die Hinrichtung des Stephanus, das wir in Kapitel 8 sehen, ein Schlüsselmoment in seinem Leben. Das heißt dort in Kapitel 8, Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Kapitel 8, Vers 3. Saulus wurde so zu einem grausamen Verfolger der Gemeinde, ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter, wie er später selber schreibt. Und hier beginnt eigentlich die Geschichte in Kapitel 9 seiner Bekehrung. Wir lesen nochmal die ersten beiden Verse. Paulus aber schnaubte immer noch Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Rat und erbat sie von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Das klingt so nüchtern, wenn wir das lesen. Was war das, was das bedeutete? Das war, wie er in Jerusalem gewütet hat. Er ging in die Häuser, er drang in die Häuser ein, wo er solche des Weges vermutete. Er zerrte Mütter und Väter aus ihren Häusern, er trennte sie von ihren Kindern, er legte sie in Ketten und brachte sie nach Jerusalem zur Verurteilung. Später schreibt er, dass dort einige auch gestorben sind dabei. Er war ein Menschenjäger und er war gut darin. Das skizziert er ausführlicher in Kapitel 26 in der Apostelgeschichte. Und er hatte nicht einmal dabei irgendwelche moralischen Bedenken. Er war überzeugt, dass dieser Jesus ein Irrlehrer war, ein Blasphemierer war, dass er sogar tot war und dass das, was er nun tat, indem dass er hier aufräumte, dass es richtig war. Er war sich sicher, dass er genau das Richtige für Gott tat. Und dann kommt diese denkwürdige Begegnung in Vers 3. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Es war mitten am Tag. Die Sonne stand am Himmel. Aber es war nicht die Sonne, sondern ein besonderes Licht, das dreimal in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Hier in Kapitel 9, Vers 3, ein Licht aus dem Himmel. In Kapitel 22, Vers 6, wo Paulus zum ersten Mal Zeugnis darüber gibt, sagt er, ein helles Licht aus dem Himmel. Und dann in Kapitel 26, vor dem König Agrippa, sagt er, ein Licht vom Himmel her, das den Glanz der Sonne überstrahlte. Für ihn wurde mit der Zeit dieses Licht immer kostbarer, immer wertvoller, immer heller. Das ihn aber doch zu Boden warf. Vers 4 bis 6. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Was war das für eine dramatische Wende für Saul? Als er da so auf dem Boden lag, wurde ihm blitzartig klar, Jesus, den er für tot hielt, war eindeutig nicht tot. Er war nicht nur tot, sondern er war offensichtlich der lebendige Herr dieses Universums. Und er nahm den Angriff, den er, Saulus, auf diejenigen ausführte, die ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt hatten, den nahm er persönlich. Was verfolgst du mich? Und er realisierte mehr und mehr, dass Jesus auf eine einzigartige Art und Weise mit denen verbunden war, die ihn liebten und an ihn glaubten. Und dass all das Grausame, das Saulus schon bisher getan hatte, er letztlich ihm getan hatte. Was für eine erschreckende Erkenntnis, was für eine erschreckende Einsicht, was für eine zutiefst demütige Einsicht für diesen Saulus. Und bleiben wir kurz bei diesem Gedanken, wo wir merken, wie sich Jesus in besonderer, in einzigartiger Weise mit den Seinen, die dort unter Verfolgung waren, identifiziert hat. Nimm diesen Gedanken mit. Wie identifizierst du dich, wie identifiziere ich mich mit der Gemeinde Jesu, wenn du dieses Vorbild hier siehst? Nicht, dass wir glauben, dass jede Gemeinde der Himmel auf Erden ist, nein, aber sie ist des Herrn und sie gehört ihm. Und was du in ihr tust oder nicht tust, das tust du in gewisser Hinsicht mit deinem Herrn. Dann Kapitel 9, Vers 7 bis 9. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, dass sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Was muss Paulus wohl in diesen für ihn wahrscheinlich 3 sehr langen Tagen, als er in dieser Dunkelheit saß, durch den Kopf gegangen sein? Ein Theologe schreibt dazu: Es ist eine schreckliche Entdeckung, wenn ein großes Licht vom Himmel einem Menschen zeigt, dass das, was er als seine feierliche Pflicht angesehen hat, eine einzig lange Sünde gegen die liebsten Absichten Gottes war. Dass das, was er als seine feierliche Pflicht angesehen hat, eine einzig lange Sünde gegen die liebsten Absichten Gottes war. Und so kommen wir gleich zum zweiten Punkt, die Verse 10 bis 16, auserwählt, den Namen Christi zu tragen. Während Saulus eben diese übernatürliche Offenbarung, können wir sagen, hatte und dadurch erfuhr, wer Jesus wirklich ist, erhielt ein anderer in der Stadt Damaskus auch eine übernatürliche Offenbarung. Es war Ananias, was heißt gnädig ist der Herr, zu dem der Herr in einer Vision sprach, die Verse 10 bis 14. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung. Ananias aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend wird. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen von diesem Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und nun hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Diese Nachricht, dass Saul unterwegs war, hatte sich schon in Damaskus unter den Gläubigen herumgesprochen. Nicht nur, dass er dieses Leid in Jerusalem den Gläubigen angetan hatte, sondern auch über seinen Plan, nun dasselbe in Damaskus zu tun und in Ketten, die des Weges sind, nach Jerusalem zurückzuschleppen, um sie dort einzukerkern und sogar gegebenenfalls hinzurichten. Wir können uns gut vorstellen, dass dies bei den Jüngern dort in Damaskus Angst auslöste. Wahrscheinlich beteten sie, dass dies an ihnen vorübergehen möge. Und ihr Gebet wurde auf einzigartige Art und Weise von Gott beantwortet. Und nun aber, aus dieser Perspektive des Ananias, wurde er beauftragt, Saulus die Hände aufzulegen, um ihn zu heilen. Der Herr sprach zu ihm, Vers 15, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie das für Ananias eine gewaltige Herausforderung war. Er sollte dem, der bisher nur als brutaler Verfolger bekannt war, die Hände auferlegen, und Gott spricht von ihm, von einem auserwählten Werkzeug. Das muss wirklich schockierend gewesen sein für diesen Ananias. Von allen Menschen in der Welt, die Gott auswählen konnte, dachte sich vielleicht Ananias, muss es genau der sein, den Gott erwählt, um ihn zum Träger seiner Heilsbotschaft in die ganze Welt zu erwählen. Saulus schreibt später im Galaterbrief Kapitel 1, Vers 15, dass er schon vor seiner Geburt dazu auserwählt wurde. Gott hat bis zu diesem Zeitpunkt über jeden Tag seines Lebens souverän gewacht. Gott hatte seinen Plan für Saulus vor Grundlegung der Welt bereits ausgearbeitet. Und Gott fügte, er führte und formte das Leben, die Umstände, die Lebensumstände von Paulus so auf dieses Ziel hin, bis zu diesem Augenblick. Und Gott hat ihn auch darauf vorbereitet, diese Bestimmung erfüllen zu können. Er wuchs in einer heidnischen Stadt auf und wurde dadurch vorbereitet, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Seine Ausbildung in der Heiligen Schrift bereitete ihn darauf vor, den Juden seine Argumente und seine Glaubensüberzeugungen auf der Grundlage des Alten Testamentes zu beweisen, wie es heißt. Dass ihm für seine Geburt zwei Namen gegeben wurden, einer für sein jüdisches Leben und einer für sein Leben in einer heidnischen griechischen, in einem heidnischen griechischen Umfeld, bereitete ihn darauf vor, dass er der Paulus, der Apostel für die Heiden werden konnte. Und sogar seine Wut, sein Eifer, sein fehlgeleiteter Eifer, seine Überheblichkeit, seine Selbstgerechtigkeit bereitete ihn darauf vor, das Evangelium Gottes so zu schätzen, sodass er eines Tages schreiben wird in 1. Timotheus 1, Vers 13 bis 14, der ich früher, schreibt dort Paulus, ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Was für ein Bekenntnis! Was für eine Umkehr! Wie hat sich alles für ihn verändert, gerettet durch ein übernatürliches Sehvermögen. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Entschiedenheit aber dann doch Ananias seinen Auftrag ausfüllte. Wir lesen Kapitel 9, Vers 17 und 18. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit heiligem Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es wie Schuppen vor seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Mich beeindruckt immer wieder, wenn ich dieses Kapitel, diese Verse lese, dieser schlichte und klare Gehorsam, der uns doch als Christen auszeichnen sollte. Ananias glaubte und vertraute seinem Herrn und tat das, was wahrscheinlich für ihn menschlich ein gewaltiges Problem war. Aber er tat es. Und er ging sogleich hin. Und das ist, man könnte sagen, irgendwie erstaunlich. Er redet ihn als Bruder Saul an. Stell dir vor, einer der Verfolgten musste Saulus die Hände auflegen, damit ihm die Augen geöffnet würden. Das sind die Wege Gottes. Und ich weiß nicht, wie Paulus das empfunden hat. Vielleicht wäre Ananias einer der ersten gewesen, die gekettet nach Jerusalem gezogen wären. Nun ist er der, der für Paulus dieses Werkzeug ist, Er musste sich beugen letztlich vor diesem Ananias. Und ich weiß nicht, ob ihm diese Ansprache, Bruder Saul, doch zu Tränen bewegt hat über das Maß der Gnade, wie Gott in den Seinen wirkt. Sodass auch ein Ananias, der wohl wusste, was Paulus getan hatte, ihn als seinen Bruder bezeichnete und ihm die Hände auflegte im Sinne der Identifikation mit ihm, damit er wieder sehend werde und den Heiligen Geist empfange. Und es fiel wie Schuppen vor den Augen. Er kannte Paulus, dass sein ganzes Leben lang dass er dort in geistlicher Finsternis eigentlich gelebt hat. Alles, wofür er bisher so gelebt hat, war völlig falsch gewesen. Sein pharisäischer Eifer für Gott, seine ganze Theologie, seine ganzen Glaubensüberzeugungen, sie erwiesen sich als Paradoxie, als Widerspruch zu dem, was das Wort eigentlich sagt. Dann lesen wir nur am Ende von Vers 18, und er stand auf und ließ sich taufen. Auch dieser schlichte Akt des Gehorsams, der uns in dieser Geschichte auch bewegen soll. Wir lesen weiter in Vers 19 bis 20. Nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Aus dem Lästerer ist ein getaufter gläubiger Christ geworden. Derjenige, der die Christen bedroht hat, ist nun zum Bruder an ihrer Seite geworden. Der religiöse Räuber und Mörder ist zum Prediger des Evangeliums geworden. Und er reiht sich ein und verkündet mit Kühnheit die Wahrheit. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den Hohepriestern führte? Paulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Stell dir vor, du wärst in diesem Kreis der Gläubigen in Damaskus. Die zuvor Drohung und Mord ausgesprochen hat, verkündigt nun das Leben in Jesus. Und anstatt sich auf das Alte Testament zu berufen, um seinen Handel zu rechtfertigen, nämlich Christen zu verurteilen, verwendet er nun, um zu zeigen, dass Jesus wahrlich der Messias ist. Dass Jesus die Erfüllung all dessen ist, was im Alten Testament für den oder über den Messias verheißen worden war. Was dann folgt in den Versen von Vers 23 bis 31, zweimal musste nun Saulus in gewisser Hinsicht nochmals gerettet werden, nämlich vor seinen eigenen Volksgenossen, den Juden. Zuerst eben in Damaskus. Wir lesen in Vers 23 bis 25. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden in Damaskus miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt. Und sie bewachten auch die Tore, sowohl bei Tag wie auch bei Nacht, damit sie ihn umbringen konnten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Saulus verließ Damaskus auf eine Art und Weise, die uns an eine frühere Begebenheit im Alten Testament erinnert. Die Zeit fehlt, um manche Linien da zu ziehen. Und er kehrte nach Jerusalem zurück, wo er allerdings eben auf die gleiche Skepsis der Gläubigen stieß, die er auch schon in Damaskus erlebt hatte. Wir lesen die Verse 26 bis 28. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hatte und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Die Erinnerung daran, was er unter den Christen in Jerusalem getan hatte, war vielleicht noch zu frisch. Und es brauchte einen Barnabas, der, so kann man das sagen, nun vor den Geschwistern dort seine Bekehrung bestätigte. Aber so wurde er in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen. Ein schönes Vorbild auch für uns. Aber da waren auch in dieser Stadt nicht alle mit dieser Veränderung des Saulus einverstanden. Man kann sich wirklich vorstellen, wie wütend dieser religiöse Rat geworden ist, als sie hörten, dass Saulus, den sie eigentlich mit Autorität ausgestattet hatten, nun sich mit diesen Christen verbündet hatte. Er drohte und mordete nicht mehr gegen sie, sondern er verkündigte mit ihnen diesen Christus. Er hasste sie nicht mehr, sondern er liebte sie und ihren Christus. Und er war nicht mehr im Bund mit den Juden, mit ihnen in Jerusalem, sondern er deckte sogar mit seinen Argumenten ihre Fehler in der Anwendung der Schrift auf den Christus auf. Und das machte sie wütend. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, Vers 29, sie aber trachteten, um ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea herab und sandten ihn weg nach Tarsus. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Saulus ist vom Jäger zum Gejagten geworden. Die Christen, die er verfolgen sollte, schützen ihn nun vor der Verfolgung durch die Juden. Und so wird er in seine Heimatstadt nach Tarsus geschickt. Mit einer gewissen Ironie könnte man meinen, schrieb Lukas dann, so hatte denn die ganze Gemeinde in Judäa und Samaria Frieden. Er war in Tarsus. Interessant ist noch, wer war es, der von dort dann Paulus nach Antiochien gebracht hat, wo dann seine eigentliche Dienstzeit begann? Es war wieder Barnabas. Wenn wir uns diese Geschichte ansehen, dann erkennen wir, dass Gott alle Arten von Menschen von allen ihren Irrwegen rettet. Er rettete Saulus, indem er ihn mit diesem Licht aus dem Himmel konfrontierte, sodass Saulus glauben konnte, dass er, Jesus, wirklich aus den Toten auferstanden ist und dass sein Weg verkehrt war. Und Gott hat auf unzählige Art und Weise Menschen gerettet, wie auch mich, als der Geist Gottes mich mit dem gepredigten Wort eines Evangelisten, ihr kennt ihn, Richard Wiskin, konfrontierte, sodass ich im Alter von 17 Jahren verstand, dass ich Christus brauche und ihn im Glauben ergriff. Wie steht es mit dir? Wie hat Gott dich errettet? Und die Wahrheit ist doch, dass jeder, der errettet wird, letztlich auf dieselbe Art und Weise errettet wird. Es ist immer das übernatürliche Eingreifen Gottes durch seinen Geist, der das Evangelium Gottes auf unser Herz anwendet. Das kann ganz gewöhnlich, ganz normal passieren, nicht so sensationell vielleicht wie bei Paulus oder bei anderen, die eine sehr eindrückliche Bekehrung erleben. Das ist nicht das Kennzeichen, ob sie übernatürlich von Gott ist oder nicht. Es muss auch nicht, weiß Gott, wie mit emotionalen Umständen begleitet sein, dass es genau das ist, nämlich das Werk Gottes. Es kann in einem Moment sein oder über eine längere Zeit, wo mehr und mehr die Gewissheit wächst, dass der Jesus der ist, den ich brauche. Jemand kann vielleicht Datum und Zeit genau sagen, wann das passiert ist, andere nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht passiert ist und dass es nicht das Werk Gottes ist. Unabhängig davon, wie und wann genau es passiert ist, es ist immer ein Moment, in dem die Seele eines Menschen, die gerettet wird, vom Tod zum Leben, von geistig Tod zu geistigem Leben kommt. Wo sie vorher von Christus getrennt war und jetzt auf einzigartige Art und Weise mit Christus verbunden ist. Und wenn du und ich die Rettung durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus erfahren haben, dann ist deine und meine Rettung in gewisser Hinsicht ähnlich wie die Errettung des Saulus. Wie Saulus hat Gott uns errettet, obwohl er unsere Vergangenheit kannte. Obwohl du und ich uns in der Vergangenheit widersetzt haben, gleichgültig waren, nicht geglaubt haben, ihn vielleicht sogar aktiv abgelehnt haben, ganz sicher gegen ihn gesündigt haben, hat er uns aber trotzdem errettet. Wie Saulus erlebt es auch du und ich eine übernatürliche Erfahrung, die uns gerettet hat, bei der die Augen dafür geöffnet wurden, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und dass wir uns mit ihm im Glauben verbinden müssen. Vielleicht wurden deine Augen plötzlich geöffnet, wie bei Saulus, aber vielleicht war es ein langsames Erkennen und Öffnen immer mehr bis zur Gewissheit. Wie auch immer es geschah und wie lange es dauerte, es war das Werk und ist das Werk Gottes. Wie bei Saulus kann deine und meine Rettung zu Widerstand führen. Vielleicht stößt du auf Widerstand in deiner Familie, bei deinen Kollegen und vielleicht sogar in einer Gemeinde, in die du gehst. Und dieser Widerstand kann dich umtreiben, kann dich verletzen, kann dich entmutigen und kann dich ängstigen. Aber das soll uns nicht zum Schweigen bringen. Du wirst nie etwas bereuen, das du wegen deiner Hingabe an den Herrn Jesus Christus verlieren könntest, denn er wird für dich sorgen. Und wie Saulus sind du und ich errettet worden, um ihn nun zu verherrlichen und uns an ihm auf ewig zu erfreuen. Und diese Freude an ihm anderen zu bezeugen, in der Gemeinde und außerhalb, wo immer er dich und mich einsetzt und hinsetzt. Sei es in einer Spielgruppe für Kleinkinder, sei es in Nachbarschaftsverein, sei es in einem Lehrerzimmer, in einem Geschäftsbüro, in einer Firma, bei einem Familientreffen, beim Sport, in einem Kurs, wo auch immer, im Alters- oder Pflegeheim. Dazu sind wir berufen. Saulus oder Paulus schreibt später darüber, warum ihm Barmherzigkeit widerfahren ist. Das heißt dort in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 16, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zu ewigen Leben. An Paulus, an seiner Bekehrung lernen wir und sehen wir, wie weit Gottes Gnade mit einem Sektierer, Gewalttäter und Mörder geht. Zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Und deshalb lohnt es sich, dieses Kapitel 9 mehrmals durchzulesen, weil uns das Maß, etwas von dem Maß der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes über einen mordlüstigen Verfolger und Sünder zeigt. Das gilt aber auch in ähnlicher Weise für uns. Paulus schreibt wieder später darüber im Epheserbrief, wo es heißt, wie er, Gott, uns in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem geliebten Christus. Das ist, warum wir Barmherzigkeit und Gnade erfahren. Zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade. Und das wiederholt Paulus im gleichen Brief einige Verse später. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rate seines Willens wirkt, damit wir zum Lobe seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Und dein und mein Leben widerspiegelt in jeder Hinsicht die Herrlichkeit seiner Gnade, sei es im Versagen oder da, wo wir Siege haben. Es ist immer zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade dort, wo wir staunen über die Tiefe seiner Gnade, dass er vielleicht nach so vielen Jahren mich immer noch annimmt, dass nach so viel Schuld oder Sünde, die nach wie vor in meinem Leben ist, manche von uns kennen ja dieses Problem, dass wir mit manchen Dingen über Jahre hinweg kämpfen, mit sündigen Gewohnheiten und anderen Dingen. Und wir staunen über dieses Maß an Gnade. Deshalb sind wir in dem etwas zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade. Nie unsere Kühnheit und Stärke. Und da, wo wir auch Siege haben, ist es vom Herrn. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Damit wir zum Lobe seiner Herrlichkeit sein. Ich könnte noch vieles über diesen Satz sagen, der eigentlich kein echtes Zeitwort hat. Es geht also nicht um Tun, sondern um das Sein. Um meine grundlegende Existenz, die darin besteht, etwas zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade zu sein. Und das soll uns ermutigen. Darüber wollen wir nachdenken, mit unserem Herrn darüber reden. Du und ich, wir sind zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade da, hier und dürfen uns einsetzen. Du und ich, damit wir etwas zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade sind. Und so, ob im Versagen oder im Sieg, in der Überwindung, wir ihn mit und durch unser Leben mehr und mehr ehren. Wir wollen stille werden und beten. Himmlischer Vater, wir staunen über dieses Zeugnis, über dein Zeugnis, über dein Wirken im Leben eines solchen Menschen, wie es Paulus war, der in seiner Lebenspraxis, könnte man sagen, und in seiner Überzeugung völlig fehlgeleitet war und eine Katastrophe unter den Gläubigen angerichtet hat. Aber du wolltest ihn zum Beispiel setzen, wie weit deine Gnade geht. Wir dürfen das für uns nehmen, dass auch wir das für uns so sehen dürfen, die wir an dich glauben, wie weit auch deine Gnade in jedem unserer Leben gegangen ist und geht. Und dass wir mehr und mehr lernen dürfen, wie Paulus, etwas zu sein zum Lobe der Herrlichkeit deiner Gnade. Und wie gut ist es, dass es deine Gnade ist, deine Liebe ist, die wir preisen, die wir anbeten, über die wir staunen und die uns immer wieder, ja, darum beten wir, unser Herz bewegt und uns ermutigt, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sondern in dieses, wie es Terstegen gesagt hatte, in dieses Meer der Liebe Gottes uns versenken. Danke, dass du uns hilfst, dass wir das mit klaren Augen, mit aufgedeckten Augen, mit gesalbten Augen sehen dürfen und mit in unser Leben nehmen dürfen. Amen.